Es ist nicht mein Anliegen, über irgendeine Religion schlecht zu sprechen oder über irgendwelche Menschengruppen. Aber uns ist bekannt, dass zum Beispiel die Katholiken und die Orthodoxen, wenn sie Kraft brauchen oder irgendwas für ihr Leben, ihr Herz zu beruhigen, dann beten sie einen Rosenkranz. Die Moslems machen noch irgendwelche andere Pflichtaufgaben, um sich irgendwie ein Gut bei ihrem Gott zu verschaffen. Und die anderen, ob es die Buddhisten sind, gehen einen langen Weg, um sich irgendwie neue Kraft zu verschaffen für ihren Glaubensweg. Die Kinder Gottes gehen auch einen Weg und gehen zu einer ganz bestimmten Adresse, nämlich zum Kreuz. Und wir lesen in der Schrift, und das möchte ich mit euch zusammenlesen, aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. Und das soll der Vers sein, der uns prägen soll. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Im nachfolgenden Text, ich werde es darauf verzichten, das zu lesen, beschreibt Apostel Paulus, was das bedeutet, diese Kraft vom Kreuz. Die Welt hat auch eine Vorstellung von einer Kraft und ihre Kraft der Welt setzt sie auf Weisheit, auf Wissen. Und Gott stellt ein Urteil darüber. Und er sagt, das Nichtige dieser Welt hat Gott ersehen, um die Herrlichkeit Gottes groß zu machen. Das, worauf die Welt setzt, ist Weisheit und es ist zu Torheit geworden. Merken wir? Dem menschlichen Verstand nachher ist es ein absoluter Widerspruch. Aber die Kraft vom Kreuz ist denen, die glauben, eine ewige Kraft. Und ich wünschte, dass ich euch heute alle mitnehmen könnte, damit wir aus der Kraft des Kreuzes neu schöpfen könnten, um unser Glaubensleben zu gehen. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Liebe Geschwister, liebe Freunde, lasst uns etwas näher und konkreter auf das Kreuz hinschauen. Lasst uns auf den Herrn schauen, der am Kreuz hing, in der letzten Zeit vor seinem Tode und seinen Kampf uns näher anschauen. Wir schlagen das Wort auf Lukas Kapitel 23, Vers 34. Es gibt mehrere Worte, die Jesus am Kreuz ausgesprochen hatte. Ich werde nicht alle erwähnen, aber auszugsweise nur einige. Es war nämlich so, als Jesus verurteilt wurde, durch die Obersten und diese sich entschieden haben, ihn der Macht der römischen Soldaten und des römischen Hauptmanns und des römischen Pilatus abzugeben, damit sie mit ihm täten, das, was sie wollten, das, was die Juden sich nicht erlaubt haben zu tun nach ihrem Gesetz. Und dann konnten natürlich die römischen Soldaten sich alles erlauben und mit ihm tun, was sie wollten. Ganz bestimmt ist in der Bibel nicht alles beschrieben, was sie mit ihm getan haben. Aber das, was geschrieben ist, ist genug, um zu verstehen, was sie mit diesem Sohn Gottes oder mit dem Sohn Gottes getan haben. Und als sie dann sich entschieden haben, ihn zu kreuzigen, gingen sie zur Schädelstätte außerhalb der Kernstadt Jerusalem und dort auf dem Hügel Golgatha haben sie ihn gekreuzigt. Und mit ihm zwei Verbrecher, einen zur Linken, einen zur Rechten. Und dann lesen wir da in Lukas Kapitel 23, Vers 34 oder ab 33 schon. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Und Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und die nachfolgende Geschichte erzählt alles Weitere, was sie dort mit ihm getan haben. Interessanterweise, dass einige Geschehnisse, die dort geschehen sind, nichts anderes ist als eine Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie und auch genau das, dass seine Kleider geteilt werden. Und das zeigt uns, dass das Wort Gottes eine Kraft hat, dass das Wort Gottes Wahrheit ist und dass das Wort Gottes das ist, was uns zur Rettung führt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese römischen Soldaten, die ihn dort gehängt hatten, die sich über ihn lustig gemacht haben, die ihn verspottet haben, die ihn geschlagen haben, angespuckt haben, entwürdigt bis zum geht nicht mehr. Das alles hat sich der Sohn Gottes über sich ergehen lassen. Vater, vergib ihnen, hat Jesus gebetet zu seinem Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Merken wir diese Liebe unseres Sohnes Gottes, der nur noch ein Gebet für seine Verbrecher oder für seine Verurteiler hatte, dass Gott ihnen vergibt. Oh, hätten sie es gewusst, würden sie es wahrscheinlich nicht getan haben. Jesus hatte ein Ziel, die Menschen zu retten, selbst seine Verspotter. Auch sie sollten gerettet werden. Liebe Zuhörer, ich weiß nicht, zu welchen Leuten du dich zählst. Vielleicht denkst du, ich weiß zu wenig vom Glauben, ich weiß zu wenig vom Christentum, ich weiß zu wenig von Gott. Ich würde ja auch gerne ein Kind Gottes werden, aber ich weiß nicht so viel. Ich darf dich ermutigen, das ist nicht das Problem. Vielleicht hast du dich bis heute so ein bisschen ausreden lassen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das geschehen muss. Ab heute brauchst du diese Ausrede nicht mehr haben. Jesus hat auch für dich gebetet, vergib ihnen, denn er weiß nicht, denn sie weiß nicht. Ab heute dürfen wir wissen, alle unsere Schuld ist am Kreuz bezahlt worden durch unseren Herrn Jesus. Und er hat mit seinem Leben bezahlt und er hat für dich gebetet. Er hat mit seinem Leben für dich bezahlt. Und ab heute dürfen wir alle wissen, es ist geschehen, es ist die Wahrheit. Wir brauchen es nur noch ganz als Gnadengeschenk Gottes annehmen und Gott einen Lobpreis bringen. Ein weiteres Wort, das ich hier vom Kreuz erwähnen möchte, ist aus Matthäus Kapitel 27, das wir schon zum Teil bei der Einleitung gehört haben, aber noch einmal kurzen Einblick auf dieses Wort. Matthäus Kapitel 27, Vers 46. Nämlich, als diese Finsternis einbrach, da lesen wir, und um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt zu Deutsch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wahrscheinlich war es die dunkelste Stunde unseres Herrn, als er von seinem Vater verlassen wurde. Gedenken wir an die mehreren Kapitel oder an das eine Kapitel aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, über das Gebet unseres Herrn in Gethsemane oder auch das priesterliche Gebet genannt, wo Jesus zu seinem Vater betete. Und er betete um die Einheit, um des Geistes, um die Herrlichkeit und um die Verherrlichung seines Namens und seiner Jünger, damit er in ihnen verherrlicht wird. Aber hier völlig getrennt. Genau das Gegenteil von dem Gebet in Gethsemane, von dem hochpriesterlichen Gebet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Liebe Freunde, ich sage euch eins, es war nicht Gottes Wille, ihn zu verlassen. Aber etwas hat Gott gezwungen, seinen einzigen Sohn, den er aus Liebe in die Welt gesandt hatte, verlassen zu müssen. Wisst ihr warum? Weil Jesus dort am Kreuz mit der Schuld und Sünde der ganzen Welt gekämpft hat und dafür mit seinem Leben bezahlen musste. Und der Schmutz der ganzen Welt, aller Menschen, war so unendlich schwarz und schuldig, dass der heilige Gott sich von seinem Sohn trennen musste, weil der heilige Gott mit der Sündenwelt nicht Verbindung haben konnte. Und dann musste er sich trennen und Jesus dort am Kreuz für die Schuld der Menschen bezahlen musste. Eine traurige Angelegenheit, aber diese traurige Angelegenheit endet nicht darin, sondern darin, dass Jesus diesen Kampf besiegt hat, überwunden hat und gewonnen hat. Er wurde zwar verlassen, aber er hat mit seinem Tod und mit der Auferstehung all diese Schuld bezwungen und auch den Tod und ist siegreich auferstanden. Ja, diese Verlassenheit des Sohnes von seinem Vater hat ihn gezwungen, diesen Kampf zu führen. Aber Jesus gab nicht auf. Liebe Freunde, wir alle in dieser Welt, mal weniger, mal mehr, stellen uns immer wieder diese Frage: Warum lässt Gott das Leid zu? Und darüber gibt es sicherlich die Antworten. Und heute erleben Menschen, Junge und Alte, große Schicksale und auch großes Leid. Und durchaus stellt man da die berechtigte Frage: Warum lässt Gott das Leid zu? Und so haben sich auch die Soldaten im Zweiten Weltkrieg, als sie eingekesselt waren und im Bunker saßen, sich gegenseitig angeschaut und sich gegenseitig vielleicht auch angeklagt und sich gegenseitig gefragt: Warum lässt Gott das zu, dieses Leid der Menschen? Kinder, Frauen, Männer, Familien werden zerstört, getötet. Millionen Menschen kommen um. Sie schauen sich fragend gegenseitig an, bis dann einer das Wort ergreift und sagt: Ja, das ist schlimm, aber es gab noch was Schlimmeres. Gott lässt sogar noch mehr zu. Er hat zugelassen, dass sein Sohn am Kreuz leiden musste für all diese Menschen und auch für uns. Dass er seinen einzigen Sohn verlassen musste wegen unserer Schuld. Und was war das Ziel des allmächtigen Gottes? Damit wir Menschen nicht verloren gehen. Dieses Leid müssen wir zwar ertragen, aber dieser Tod ist nicht das Schlimmste. Der Schlimmste ist der ewige Tod, wenn wir die Rettung vom Kreuz nicht annehmen und das, was da am Kreuz Jesus errungen hatte, als er verlassen wurde. Wenn wir das Gnadenangebot nicht annehmen werden, werden wir den ewigen Tod erleiden und das ist das Schlimmste. Und das hat Gott zugelassen, dass Jesus dort am Kreuz leidet. Ja, Gott lässt viele Dinge zu, aber nicht einfach so sinnlos, sondern dass wir dahin geführt werden, um Gott zu erkennen, um mit Gott zu leben und Gott in unserem Leben wirken lassen. Ein weiteres Wort, das ich vom Kreuz erwähnen möchte, aus Johannes Kapitel 19. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und er gab den Geist auf. Liebe Freunde, hier finden wir ein Wort von Jesus, nämlich das letzte Wort, bevor er starb. Und es sind einige Worte, drei Worte. Es ist vollbracht. Da endete der Kampf Jesu, da hat er den Sieg errungen, da hat er für alle Schuld der Welt bezahlt. Es ist vollbracht. Und dieses Es ist vollbracht dürfen wir annehmen. Und so wie wir gelesen haben in 1. Korinther Kapitel 1, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber ist es eine Kraft Gottes. Es ist vollbracht. Ich möchte zum Abschluss ein Beispiel erwähnen, wie ein junger Mann im Alter von ungefähr 40 Jahren es erlebt hatte. Er pflegte jeden Morgen frisch ins Schwimmbad zu gehen und ein paar Runden zu schwimmen, um sich für den Tag körperlich ein bisschen zu stabilisieren. Es waren andere Schwimmer da und sie sahen, wie er dann hereinkam, ging dann zu diesem tiefen Schwimmbecken und tauchte dann mit einem Fuß ins Wasser und bewegte so mit der Großzehe und schaute oder kontrollierte die Wassertemperatur. So dachten die Zuschauer. Und sie fragten ihn: Sagen Sie mal, was hat das so auf sich, dass Sie jeden Morgen, wenn Sie reinkommen, auch kontrollieren, ob das Wasser warm genug ist oder kalt genug? Nein, sagt er, es geht mir nicht um die Temperatur. Ja, worum geht es denn? Erzählen Sie mal bitte. Und dann hat er erzählt. Eines Morgens, da war er als erstes im Schwimmbecken. Und als er reinkam, er pflegte es auch, vom 10 Meter Turm zu springen in das tiefe Wasser. Und er genoss es. Und eines Tages, auch so ein Sonnentag, er geht nach oben, macht sich startbereit, um für diesen Sprung ins Wasser, ins tiefe Wasser zu machen. Und als er dann die Hände ausbreitete, da schien die Sonne genau entgegen von der Seite auf die Gegenwand und da wurde sein Blick hingeworfen und er sah durch seine Hände, wie ein Kreuz aufgestellt wurde. Und als er dieses Schattenkreuz sah, da wurde er erinnert an sein früheres Leben. Er war irgendwann etwas christlicher als jetzt. Irgendwann ging er etwas fleißiger in die Kirche und hatte etwas mehr mit Gott zu tun als jetzt. Und in diesem Moment fühlte er sich so schwach und so machtlos, dass er keine Kraft mehr hatte zu springen. Seine Arme gingen runter und er ist nur noch zitternd hinuntergegangen. Als er runterstieg von diesem 10-Meter-Turm, geht an diesem tiefen Wasser vorbei, bleibt davor stehen, um nachzudenken, und stellt dann erschreckend fest, dass in dem gesamten Becken kein einziger Tropfen Wasser war. Es wird ihm neu bewusst, wie Gott ihn angehalten hat, wie Gott ihn von diesem Todessprung in die Tiefe bewahrt hat und ein Licht des Kreuzes in seinem Herzen neu aufging. Er ging zu einem Seelsorger, sprach und hat sein Leben vor Gott geordnet, hat Jesus in sein Leben aufgenommen, und so pflegt er es jetzt jedes Mal, wenn er geht zum Schwimmen, erst zu schauen, ob Wasser im Becken ist, um nicht diesen Todessprung machen zu müssen. Liebe Freunde, diesen Todessprung, viele haben ihn vielleicht schon getan. Viele von uns sind bewahrt worden. Und vielleicht stehen viele in Gefahr, diesen Todessprung zu machen. Und Jesus hing am Kreuz, hat mit seinem Leben bezahlt, um uns vor diesem ewigen Todessprung zu bewahren. Da hing er am Kreuz, einen zu linken, einen zu rechten, haben wir gelesen. Und der eine verspottet ihn noch. Und der andere sagt zu diesem Spötter: Hör mal, wir werden gerechterweise verurteilt, weil wir unsere Übeltaten begangen haben. Aber dieser ist doch gerecht. Und da wendet sich dieser Spötter in seinem Herzen und macht einen Blick auf Jesus und sagt: Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und was passiert dann? Und in dem Augenblick sagt Jesus zu ihm: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Welch eine Gnade, welch eine Rettungsbotschaft. Jesus hat am Kreuz diesen Todessprung für uns vollbracht, damit wir ihn nicht tun müssen, sondern errettet werden. Und jetzt stehen wir am Kreuz. Es geht jetzt nicht um das Modeschmuckkreuz oder um das Symbolkreuz, sondern es geht um die Botschaft am Kreuz. Brot und Wein. Brot als Symbol seines Leibes. Wein als sein vergossenes Blut für alle unsere Schuld. Und da können wir nichts anderes als nur danken und neue Kraft schöpfen. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber ist es eine Kraft Gottes, mit der wir heute neu Jesus im Herzen, mit Jesus im Herzen leben möchten. Und das wünsche ich uns allen, dass wir heute neu entzündet werden von der Kraft Gottes am Kreuz und ihm ganz in unserem Leben wirken lassen, aber jetzt ihn anbeten und preisen für all seine Wohltaten. Wer möchte beten, lasst uns aufstehen.